Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können mit dem Titel Im Schmelztiegel mit Christus. Der erste Untertitel heißt Der Schmelztiegel des Hirten. Nun, das ist ein Titel, der nicht ganz so attraktiv erscheint, weil man kann schon sehen, dass es hier um Hitze geht, dass es um etwas geht, was verbrannt werden muss. Und das mag uns zunächst ein bisschen abschrecken. Aber nicht, wenn wir wissen, worum es geht. Der Tag des Herrn ist nahe. Das, hoffe ich, hat keiner mehr einen Zweifel davon. Aber was bedeutet es, vor ihm zu bestehen? In Malachi 3, Vers 2 sagt die Schrift, wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. So wer kann bestehen, wenn er kommt? Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Das ist natürlich eine Ankündigung eines Gerichts. Und das müssen wir verstehen, in welchem Zusammenhang es steht. Und gleichzeitig ist die andere Gruppe, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. So es gibt offensichtlich bei der Wiederkunft Jesu nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die werden von seiner Ankunft sozusagen vernichtet werden, und die anderen werden bei seiner Ankunft errettet werden. Und jetzt geht es um die Zeit, die kurz davor ist. Wir leben in dieser Zeit und wir werden die Wiederkunft Jesu erleben. Deshalb hat Gott sich etwas vorgenommen in diesen Tagen mit uns. Mit Christus möchte er uns durch den Schmelztiegel führen. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Es geht also um etwas, das entfernt werden muss aus den Kindern Levi, aus den Kindern Gottes. Damit sie dann ihren Dienst, und Speisopfer bringen bedeutet, ihren Dienst zu erfüllen zur Heimbringung der Menschen aus dieser Welt. So, was muss denn aus ihnen entfernt werden? Und wieso muss es über Feuer gehen? Wieso muss es wie Gold geläutert werden, das durch Feuer geht und Silber? Deshalb sollten wir und müssen wir unbedingt verstehen, um was geht es denn letztendlich? Und die große Not, die wir haben, wenn wir so Einzeldinge betrachten, ist, dass wir nicht ein Gesamtbild haben, wo wir diese Dinge einordnen können. Und um das zu vermeiden, möchte ich, dass wir uns einen generellen Überblick schaffen, über was es letztendlich geht, damit wir auch wissen, aha, das muss im Schmelztiegel des Feuers, das muss unter Hitze, unter Glut entfernt werden aus unserem Leben, damit wir rein sind, reines Gold und reines Silber in diesem Bilde des Schmelztiegels. Wir gehen auf den Überblick. Gott hat dieses Universum geschaffen in einer außergewöhnlichen Art und Weise und hat es alles unter ein Grundgesetz gelegt, und das ist das Gesetz der Liebe, das heißt des Altruismus. Das bedeutet, dass nichts kann von sich selbst existieren und funktionieren. Nichts kann also unabhängig sein. Es muss etwas aufnehmen. Aber es nimmt es nicht für sich auf, sondern es nimmt es auf, um zu geben. Das heißt, jedes dient einem Zweck. So hat Gott auch den Menschen gemacht, dass er einem Zweck dient, dass er ein Kanal ist. Er hat ihm eine klare Identität gegeben, einen Namen gegeben. Und ein Gesetz, nach dem er sich richten soll, damit er alles erfüllt, wozu er geschaffen wurde. Der Mensch lebt von dem, was der Schöpfer ihm zur Verfügung stellt. Jedes Geschöpf nutzt Gottes Mittel, seine aktive Kraft. Niemand hat zu keinem Zeitpunkt eigene Mittel oder Kraft. Es ist immer wichtig, dass ich meinen Patienten erkläre und mit denen, die ich spreche, dass sie, egal was sie im Leben getan haben, egal wie viel sie sich angestrengt haben und gearbeitet und ich weiß nicht, welche großen Dinge erreicht, sie haben nie Kraft von sich gehabt. Sie haben nie ein Mittel gehabt aus sich selbst. Sie haben immer nur genutzt das, was vorhanden war. Ja, Gott hat uns ausgestattet mit der Fähigkeit, diese Mittel zu benutzen. Er hat uns ausgestattet, dass wir kombinieren können. Aber wir können das immer nur, wenn wir ein Mittel haben, worauf wir das anwenden können. So niemand hat nie etwas getan durch eigene Mittel oder durch eigene Kraft. Das ist die Wahrheit, das müssen wir verstehen. Sonst werden wir denken, oh, ich habe geschuftet und ich habe das und jenes getan. Na ja, sicher. Das war aber die Erfüllung deines Lebens, dass du das getan hast. Aber du hast es nie mit deinen Mitteln oder mit deiner Kraft getan. Es war nie dein Geld. Es war nie deine Zeit. Es war nie deine Muskelkraft. Weil ein Muskel ohne eine Energie kann nichts machen. Es war immer ein Mittel, das du genommen hast und es angewendet. Und das hat ein Ergebnis gebracht. Zu keinem Zeitpunkt konntest du auch etwas für dich selbst tun. Weil der Kanal kann nichts für sich selbst tun. Er ist da, um einen Zweck zu erfüllen. Und dadurch, dass er das Mittel umsetzt, wird es vermehrt. Und dadurch wächst es. Und die Erfüllung ist dann, wenn dieses Gesetz erfüllt ist. Das heißt, wenn wir nach diesem Gesetz bewusst handeln. Komplettes Wohlbefinden des Geschöpfes ist in dem Dienst, in dem Weitergeben. Deshalb arbeiten wir. Deshalb sind wir glücklich, wenn wir Arbeit haben. Weil wir sind da, um etwas zu tun. Und unser komplettes Wohlbefinden ist, wenn wir Gottes Mittel nutzen, um das Werk zu tun, zu dem er uns gemacht hat. Nun, wichtig ist zu verstehen, dass es zwei oder mehrere Aktionsbereiche gibt. Und ich nehme jetzt nur Gott und den Menschen. Der große Rahmen, den ihr hier seht auf dem Bild, ist der Aktionsbereich Gottes. Und der Kreis hier ist die Aktionssphäre des Menschen. Und wichtig zu beachten ist, Gott mischt sich nicht in den Bereich des Menschen ein. Das heißt, er tut nicht das Werk, wofür er den Menschen geschaffen hat. Sonst bräuchte er ja den Menschen nicht. Gott hat ihn gemacht, damit er ein Werk erfüllt. Nicht für sich, sondern für das gesamte Universum. Für das, was man so sagen will, das Gesamtwohl ist aller Wesen. Der Mensch kann sich nicht in Gottes Bereich einmischen. Er ist auf seinen Bereich beschränkt. So jeder hat seinen Bereich. Und einer kann nicht in den Bereich des anderen eindringen. Sonst könnte das Ganze nicht funktionieren. Das ist wichtig, dass wir das verstehen als Gesamtbild. Gott wird nie an meiner Stelle essen und trinken. Gott wird nie an meiner Stelle denken. Und er wird nie an meiner Stelle das tun, wozu er mich gemacht hat zu tun. Gott hat uns zu einem Zweck geschaffen und auch zu einem Zweck erlöst. Und den Zweck müssen wir erfüllen, weil das ist dann die Erfüllung unseres Lebens. Weil wenn wir keinen Zweck haben für unsere Existenz, dann ist es eine Existenz ohne Sinn. So, um noch ein bisschen allgemeiner zu werden, wenn alles ein Kanal ist und nehmen muss, um zu geben, dann funktioniert das ganze Universum in einem Kreislauf. Das heißt, von Gott geht alles aus und zu Gott kehrt alles zurück. Und es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass wenn alles in einem Kreislauf funktioniert, mit Milliarden und Abermilliarden von Kanälen, dann ist die Frage, wie viele Kanäle müssen verstopft sein, damit nichts mehr funktioniert? Wie viele Kanäle müssen blockiert sein, damit das ganze Ding zum Stopfen kommt? Und die Antwort ist einer. Ein Kanal, der nicht mehr funktioniert, bringt die ganzen Funktionen des Universums ins Schwanken. Und es kann nicht mehr funktionieren. So wie es ursprünglich gemacht war, zu funktionieren. Wir reden hier von dem Geist als Kanal. Ein geschaffener Geist ist auch ein Kanal. Er hat eine klare Identität. Ich bin ein Geschöpf. Er hat Grundeigenschaften. Er kann sich nur von innen steuern, weil er ein geschlossenes System ist. Und er kann nur aktiv sein, nie passiv. Und als Gott ihn gemacht hat, hat er ihm eben diese Fähigkeiten gegeben, sich selbst zu steuern. Das heißt, er hat nicht einen direkten Zugang zu dem Geist. Die einzige Möglichkeit, dass ein Geist sich blockieren kann, ist, dass er sich selbst täuscht. Nun, andere Kanäle können nicht blockieren, weil sie können ja nicht denken. Alles kann nur so funktionieren, wie es gemacht ist zu funktionieren. Das iPad kann sich nicht blockieren. Ja, es funktioniert so, wie es gemacht ist. Die einzige Möglichkeit, dass etwas nicht funktioniert nach Gottes Plan und nach Gottes Schöpfung, ist, dass sich einer oder mehrere Kanäle durch Selbsttäuschung blockieren und damit die ganze Schöpfung in eine Not bringen. Luzifer und ein Drittel der Engel, Adam und Eva, täuschen sich selbst. Sie könnten Gott sein. Und dadurch verändern sie ihren Kanal und sie werden verstopft. Das heißt, sie haben weder Zugang noch zu Gott und können und wollen auch nicht mehr dienen. Sie wollen jetzt, dass alles ihnen dient. Sie werden zum Gegenteil eines Kanals. Sie sind blockiert. Alles, was sie tun, tun sie nun für sich. Das ist das, womit Gott konfrontiert war vor mehreren tausend Jahren. Und er hat einen Plan gemacht. Und der Heilsplan für das Universum sieht so aus, dass in 7000 Jahren er dafür arbeiten wird, die Funktionen im Universum wiederherzustellen. Das heißt, Gott kann sie alle künstlich am Leben erhalten. Aber es ist nicht in seinem Plan, dass irgendwie der Zustand eines blockierten Kanals weiter existiert. Weil dann kann das Universum nicht so funktionieren, wie es gemacht ist. Deshalb hat er sich die Zeit genommen, das Ganze zu reparieren. 6000 Jahre für die Offenbarung des Bösen im Gegensatz zur Liebe Gottes. Das heißt, da das Übel im Geist des Menschen und im Geist Luzifers und der Engel, die sich verführt haben, geschehen ist, konnte man nicht sehen, wohin führt denn die Blockade des Kanals. Es war doch nicht offensichtlich. Deshalb lässt er 6000 Jahre Zeit für die Offenbarung, was es bedeutet, ein blockierter Kanal zu sein. Gleichzeitig bietet er aber auch in diesen 6000 Jahren die Befreiung der Menschen ein, welche einverstanden sind mit der Selbstlosigkeit. Wir alle werden geboren, egoistisch und selbstzentriert. Und jetzt bietet uns Gott an und sagt, die wahren Funktionen sind dann, wenn ihr frei seid, wenn ihr nicht mehr euch selbst dient. Und damit muss man einverstanden sein. Weil Gott kann in den Geist des Menschen nicht hineinkommen. Er kann ihn von außen nicht zwingen und steuern. Das wäre gegen seine Natur. Er kann ihn nur einladen, dass er seinen Verstand benutzt und sagt, aha, der Egoismus ist zerstörerisch. Die Selbstlosigkeit ist das Leben. Davon muss der Mensch überzeugt sein. So gibt Gott 6000 Jahre Zeit, dass er Menschen ansprechen kann, um aus diesem angeborenen Egoismus zur Selbstlosigkeit zu kommen. Das bietet er an. Und wir sind am Ende dieser 6000 Jahre. Wir sind die Letzten. Wir sind die, auf die das Gericht kommt, wo Gott ein Ende macht, weil es nicht mehr weitergeht. Weil das Böse so böse geworden ist, dass es nicht mehr ansprechbar ist. Und dass die, die mit Gott gehen, so heilig sind, dass sie nicht mehr verführt werden können. Damit hat man einen Zustand erreicht, der nun fertig ist zum Gericht. Das ist die Reifung. In der Bibel wird ja die Reifung der Früchte als Endergebnis gesehen. Und so, wenn die Gottlosen reif sind, sie werden mit den Trauben verglichen. Und wenn das Weizen reif ist, die Gerechten werden damit verglichen, dann ist Zeit zu ernten. Dann ist Gerichtszeit. Und unsere Zeit ist soweit, dass das Gericht kommt. Und dann hat er jetzt sich 1000 Jahre zur Offenbarung des Gerichts über das Böse gegeben, damit jeder sieht, wieso er so gerichtet hat. Er will ihn überzeugen, er will Klarheit schaffen. Und jeder, der am Ende verloren geht, wird mit seinem Verlorengehen einverstanden sein, weil er wird sehen, dass darin Gott gerecht ist. Und dann wird das geschehen, was wir gelesen haben im Malachi 4, Vers 2, wo es geschrieben steht, der Tag wird kommen, der werden die Gottlosen Stroh sein und sie werden verbrennen. Und es wird nichts übrig bleiben, weder die Wurzel, das ist Luzifer, noch die Zweige, das sind die, die ihm gefolgt haben. Weil ein Universum, wo ein blockierter Kanal ist, kann nicht funktionieren. Und Gott will deshalb nur die erlösen und kann nur die erlösen, die einverstanden sind mit seinem Konzept der Funktion. Das Konzept der Abhängigkeit von Gott und gleichzeitig des Dienstes für den Zweck, für den man geschaffen ist. Um zu sehen und einverstanden zu sein, dass in der Liebe, in der Selbstlosigkeit die Erfüllung aller Dinge ist. So, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen, Gerechtigkeit. Das heißt, was soll geläutet werden? Schauen wir uns das an. Worum geht es denn? Und ich habe hier ein paar Synonyme, das heißt Dinge, die das Gleiche bedeuten. Und das ist rein, heilig, gerecht, frei, gottesfürchtig, gesetzerfüllend. Und man könnte sicherlich noch andere Worte dazu nehmen. Sie sind in der Bibel Synonyme. Wer rein ist, ist heilig. Wer heilig ist, ist gerecht. Wer frei ist, ist gottesfürchtig und erfüllt das Gesetz der Freiheit. So, all das sind Worte und Bilder, die Gott benutzt, um zu zeigen, um was es geht. Und alles bedeutet in der Wahrheit sein. Wer in der Wahrheit ist, ist rein, ist heilig, ist gerecht, ist frei, ist gottesfürchtig und er erfüllt das Gesetz komplett. Das ist der Prozess. Deshalb steht dort, er wird sein Volk reinigen. Das heißt, sie sind noch nicht in der Wahrheit. Weil es gibt ja nur diese zwei Wurzeln für einen Geist, Wahrheit oder Lüge. Und hier haben wir die anderen Synonyme, die sagen, was unrein ist, ist auch unheilig, ist auch ungerecht, ist auch gefangen oder unfrei, ist auch gottlos und ist auch gesetzlos. Das ist auch immer dasselbe, hat dieselbe Bedeutung. Und es entstammt der Lüge, es bedeutet in der Lüge sein. So offensichtlich muss jemand gewaschen werden, der in der Lüge ist. Und man kann ihn natürlich nur durch Umstände dazu bringen, dass er versteht, die Lüge, dass er seine Unreinheit sieht, damit er in die Wahrheit kommt und rein und heilig wird. So, es ist also Gottes großer Plan, uns, einen jeden, dahin zu bringen, dass wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte komplett in die Wahrheit kommen, um dann das Werk zu tun. Im Malachi bedeutet Speisopfer, bedeutet das Werk zu beenden, das heißt ein Licht der Welt zu sein, seinen Zweck, für den uns Gott erlöst hat, zu erfüllen. Den können wir nicht erfüllen, wenn wir noch in der Lüge sind. Da können wir noch nicht das Licht der Welt sein, wenn in uns noch ein Makel ist, wenn in uns noch eine Unheiligkeit, eine Ungerechtigkeit ist. Wir wollen komplett in die Wahrheit. Erst dann können wir Opfer bringen, die Gott wohlgefällig sind. Das heißt, erst dann können wir unseren Dienst, für den wir als Leviten, als königliche Priestertum gemacht worden sind, erfüllen. Und jetzt wollen wir wissen, wie das geht in diesem Quartal und was Gott anwendet. Und wir beginnen mit diesen Fragen. Was soll gereinigt und geprüft werden? Ob der Selbstbetrug noch aktiv ist, welcher gut aussieht in guten Umständen. Es braucht keinen Schmelztiegel für das Gute. Man muss nur das Böse wegschmelzen. Das Gute braucht keinen Schmelztiegel. Wir müssen durch diesen Prozess der Reinigung durchgehen, weil wir unrein sind. Es ist nicht die Reinheit, die das erfordert, sondern die Unreinheit, in der wir geboren sind. Sie muss weg. Und sie kann nur durch den Feuerofen, wir werden ja sehen, was das bedeutet, während dieses Quartals gehen, wenn wir durch schwierige Umstände gehen. Weil dann, wenn die Umstände nicht schwierig sind, wird man sagen, na ja, das sieht doch ganz gut aus in meinem Leben. Man kann als Egoist sehr deutlich erscheinen als ein selbstloser Mensch. Aber das sieht anders aus in schlechten Tagen. Wenn eine Gefahr da steht, jemand könnte mich anstecken, sieht man sofort, aha, geht's um mich oder geht's um Gott und dann geht's ums Werk? Bin ich in der Liebe oder bin ich im Selbstbetrug, im Egoismus? So, ein Schmelztiegel ist nur notwendig, damit man die Unreinheit entfernt vom Gold und vom Silber. Deshalb müssen wir da durch und wir werden sehen, was auf uns wartet. Was der Mensch wirklich glaubt in seinem Herzen über sich selbst, das muss herauskommen. Weil das, was er glaubt über sich selbst, ist er in der Wahrheit, dann kommt nur Gutes raus. Dann kann der Schmelztiegel nichts zerschmelzen, weil es ist ja nur Reines da. Wenn aber noch Unreines da ist, wird es herauskommen im Schmelztiegel der Anfechtung und der Schwierigkeiten. Und der Schmelztiegel wird hervorbringen, auf wen unser Herz vertraut. Vertraut es auf Gott, wird sich im Ofen der Anfechtung in unserem Leben nichts verändern. Oh, wir werden fester in der Wahrheit, in der wir schon sind. Aber der Schmelztiegel, die Hitze, wird uns nichts ausmachen, weil das Herz vertraut ganz auf Gott. Vertraut es nicht auf Gott, dann wird uns die Hitze helfen, das noch nicht Reine, das noch nicht in der Wahrheit ist, zu entfernen. Und so kann Gott durch die Hitze sowohl das prüfen, was noch nicht rein ist, um es aufmerksam zu machen, dass es noch nicht rein ist. Und er kann durch die Hitze das prüfen, das schon rein ist, weil das wird durch die Hitze nicht verändert. Das heißt, es kommt aus ihm raus. Die Liebe Gottes, das, worauf der Mensch vertraut, das wird in der Zeit herauskommen. So, das ist das, was wir im Auge behalten wollen, während dieses Studium uns zu begleiten. Und jetzt haben wir im ersten Studium den Hirten. Psalm 23. Und ich habe mich vielleicht noch nie so intensiv mit dem Psalm 23 beschäftigt wie in diesen Tagen. Und ich musste feststellen, dass ich ihn noch gar nicht begriffen habe. Psalm 23 zeigt den komplett wiederhergestellten Menschen. Das Schaf ist der Mensch. Der Hirte ist Gott oder Christus. Das Schaf lebt in kompletter Abhängigkeit vom Hirten. Der Hirte versorgt das Schaf mit allem, was es braucht. Das ist das Gesetz. Das ist das, wie alles funktioniert. Der Herr ist mein Hirte. Das ist die hundertprozentige Abhängigkeit. Der Herr kann nicht unser Hirte sein, wenn wir nicht von ihm komplett abhängig sind. Und dann sagt er weiter, mir wird nichts mangeln. Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Aber der, der Gott vertraut, wird wissen, mir wird nichts mangeln. Wirklich nichts? Nein. Wie sollte auch? Der Hirte, an den ich gebunden bin, von dem ich abhängig bin, sorgt für die Mittel und steuert die Umstände. Und das beweist dieser Psalm. Die Punkte, die wir durchgehen, sind nur sehr oberflächlich angeschnitten. Aber sie beweisen, dass ein Mensch durch Gottes Gnade dahin kommen kann, Gott völlig zu vertrauen. Aus ihm zu leben und nach vorne zu blicken, weil dieser Psalm schaut nach vorne. Er sagt, mir wird nichts mangeln. Er sagt nicht, ah, vielleicht wird mir nichts mangeln. Er sagt, mir wird nichts mangeln. Da gibt es nichts, was dazwischen ist. Es ist unmöglich. Der in der völligen Abhängigkeit von Gott lebt, wird Psalm 23 erfüllen. Er weidet mich auf grüne Aue. Was ist denn die grüne Aue? Wer gibt uns denn die Bedürfnisse, die wir brauchen? Wer bietet sie uns an? Gott bietet sie uns an. Die grüne Aue ist sein Bereich, seine Sphäre der Aktion. Welches ist meine? Ich ernähre mich von den Mitteln Gottes. Ihr seht, die Abhängigkeit. Gott ist derjenige, der alles zur Verfügung stellt. Ich aber muss sie umsetzen. Wenn ich sie nicht umsetze, gibt Gott umsonst die Mittel. Aber es ist ganz klar und deutlich. Er weidet mich auf grüne Aue. Das heißt, er weidet mich dort, wo Futter genug ist, wo ich genug nehmen kann. Für wen? Um satt und fett zu werden? Nein. Damit ich dienen kann. Weil jedes Element hat einen Zweck zu erfüllen. Und der Psalm beinhaltet einen Gesamtblick über diese Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Das heißt, alles, was ich brauche als Schaf, ist da. Ich muss es nur nehmen. Die das Gesetz nicht verstehen, die denken, wenn Gott uns auf einer grünen Aue bringt, dass er dann auch für uns ist. Aber das kann Gott nicht. Er wird für uns nie essen können. Deshalb denken die Leute, ja, er wird schon für mich, ja, er bringt mir die Mittel zur Verfügung, aber er wird sie nie an meine Stelle aufnehmen, weil er kann das ja nicht. Dafür hat er mich gemacht. Deshalb ist es wichtig, das Gesetz und die Einflussbereiche, die Sphärenbereiche, die Aktionsbereiche jedes Elementes zu kennen. Und wir müssen ja nur das Gottes und unseres kennen. Und dann sind wir und wissen, was wir zu tun und nicht zu tun haben. Er kann für uns nicht essen. Deshalb erwartet nicht, dass Gott mehr macht, als er kann. Er wird uns auf grüne Aue führen. Aber das Aufnehmen, das uns binden an ihn, das Aufnehmen des grünen Grases, was ja sein Wort ist, ist unsere Aktivität. Und dieses Wort wird uns die Kraft geben, unseren Zweck, für den er uns geschaffen und erlöst hat, zu erfüllen. Er gibt, das heißt, er setzt zur Verfügung, ich muss nehmen und weitergeben. Das ist die Veranschaulichung des Gesetzes in jedem Detail. Überall in der Bibel finden wir es und können es sehen. Gottes Bereich und mein Bereich. Und so geht's weiter. Er führt mich zu frischem Wasser. Ja, dieses Wasser, sagt er, ist Leben. Gott ist der Anbieter des Lebens. Kann er mehr tun? Nein, er bietet mir das Leben an. Und wir wissen, es ist das neue Leben in Christus. Und wir werden hoffentlich im Verlauf dieses Quartals noch näher eingehen auf diesen Psalm und noch tiefer greifen, als wir vielleicht heute ein bisschen anschneiden können. So, er bietet uns das neue Leben an. Ich benutze es und lebe dadurch. Er kann es mir nur anbieten. Er kann es nicht für mich leben. Das muss ich tun. Ich muss aus der Kraft des Wassers, aus der Kraft, die mir das Leben gibt, das Werk vollbringen, zu dem ich gemacht worden bin. Das ist so schön, diese kontinuierliche, ständige Zusammenarbeit, ohne die es nicht geht. Er erquicket meine Seele. Im Englischen steht er erlöst meine Seele oder er schafft meine Seele neu. Ist die Erlösung. Ja, aber wie macht er das? Gott ist der Anbieter der Freude, des neuen Lebens. Jesus hat gesagt in Johannes 10,10, wo er sich als der gute Hirte darstellt, sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Gott ist der Anbieter der Freude. Mehr kann er nicht tun. Ich benutze sie und bin glücklich dadurch oder werde glücklich dadurch. So, ich muss diese Freude haben, die er mir anbietet. Er kann sie an meiner Stelle nicht haben. So, wir sind zwei getrennten Individuen. Er ist der, der es anbietet, und ich bin der, der es nutzt. Und durch die Nutzung werde ich wiederhergestellt. Meine Seele wird erquicket und ich bin glücklich dadurch. Er ist der Anbieter. Ich bin der Nutzer. Ich hoffe, diese Klarheit des Gesetzes erstaunt euch, so wie sie auch mich erstaunt. Wie viel der David verstanden haben muss unter Inspiration Gottes. Er sagt, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wisst ihr, diese Straße? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott, der Anbieter der Gerechtigkeit. Es ist die Straße des Rechtes. Auf rechter Straße. Es ist die Straße der Gerechtigkeit. Es ist die Straße des Lebens. Egal, wie wir sie nennen. Es ist die Straße, die er uns anbietet. Aber wer muss denn darauf gehen? Er führt mich auf rechte Straße. Er bringt mich auf die Straße. Ich wende die Gerechtigkeit an und werde dadurch gerecht. Ich muss auf diese Straße gehen. Er bringt mich zur Straße, er schafft die Straße, er macht es möglich. Aber er kann an meiner Stelle auf dieser Straße nicht laufen. Er kann an meiner Stelle nicht gerecht sein. Er kann an meiner Stelle Gerechtigkeit nicht ausüben. Die kann nur ich. Deshalb nehme ich sie von ihm und setze sie um. Und das ist das Gesetz und seine Erfüllung. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Im Rumänischen und im Englischen steht, und wenn ich wanderte durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Warum nicht? Weil Gott sieht auch in der Finsternis. Sein Stecken und sein Stab. Und da könnten wir auch darüber reden, aber vielleicht kommen wir später irgendwann mal dazu, uns näher über den Stecken und den Stab zu unterhalten. Für jetzt nur, Gott sieht in der Finsternis. Ich bin sicher, auch dann, wenn ich nichts sehe. Das ist Vertrauen. Schwierigkeiten? Ja, wir werden durch ein finsteres Tal gehen. Durch das finstere Tal des Todes. Und die Auserwählten, die 144.000, durch das finstere Tal des Zornes Gottes. Aber Gott ist doch da. Und wir wissen, dass wir in Sicherheit sind. Auch dann, wenn wir keinen Ausweg sehen, weil wir ihn wissen, dass er da ist und dass Gott uns führt. Wir haben die Lektion des Vertrauens gelernt und gehen im finsteren Tal, als ob, wenn es Licht wäre. Wir gehen durch das Tal des Todes, als ob es ein Tal voller Grün und voller Leben ist. Weil wir sind ja mit ihm. Sein Gesetz, seine Gnade trösten uns. Wir sind in der Finsternis und müssen dadurch. Aber wie schön, wenn wir an ihm fest sind, wenn wir wiederhergestellt sind und ihm völlig vertrauen. Was kann uns das Tal des Todes tun? Die Bibel sagt, es kann uns nichts reißen aus der Liebe Gottes. Ganz egal, was passiert. Und das ist ja schon eine Beschreibung des Todestales, wenn in Römer 8 geschrieben steht, ab Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschaf. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, welche weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da kann uns nichts mehr wegreißen. Wir sind wiederhergestellt. Das Tal des Todes ist nur ein Beweis, dass wir eins sind mit unserem Schöpfer. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ja schön. Was bedeutet es? Gott ist immer treu, auch in der Not. Wir werden nicht hungern und nicht dürsten. Das heißt, wir werden nicht vor Hunger oder vor Durst sterben. Wir mögen versucht werden, so wie Christus in der Wüste. Aber wir wissen, niemand kann mir Schaden zufügen. Wir wissen, unser Tisch ist gedeckt bis zum Ende der Tag. Niemand kann uns schaden. Die Feinde mögen noch so viele sein und sie werden viele sein. Ja, fast die ganze Welt wird sich aufbäumen gegen uns. Zurzeit haben wir vielleicht hier und da einen Feind und je nachdem, in welcher Position wir in der Öffentlichkeit stehen, mögen wir mehr oder weniger angegriffen werden. Und ich als jemand, der mehr in der Öffentlichkeit ist, der bekommt es schon zu spüren, wenn Menschen ihn nicht mögen. Also wenn Menschen mich nicht mögen. Aber ich muss wissen, im Angesicht meiner Feinde bereitet mir Gott einen Tisch. Das heißt, wie auch immer die Not ist, wie viele die Feinde auch immer sind, ich kann ruhig essen. Sie können mir keine Schaden zufügen. Sie können auch dem Werk, wozu mich Gott gerufen hat, nicht schaden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was für eine Klarheit. Was für eine Schönheit. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, im Angesicht meiner Feinde habe ich nicht nur einen gedeckten Tisch, sondern ich habe auch ein Haupt gesalbt mit Öl. Was bedeutet das? Wir wissen, dass die Salbung mit Öl, die Salbung mit dem Heiligen Geist ist. Es ist Weisheit. Die Weisheit, die uns Gott gibt, durch den Geist Gottes. Aber diese Weisheit, die er uns gibt, muss von mir angewendet werden, indem ich sie ausübe werde. Ich weiß. Ich weiß, wie ich handeln soll im Angesicht der Auseinandersetzung. Ich weiß, was ich sagen soll, weil er schenkt mir voll ein. Und als ich das so las, denke ich, das ist doch der Spätregen. Das ist doch das Werk, womit wir, oder das ist die Salbung, womit wir das Werk beenden werden. Und die Herrlichkeit unseres Gottes auf der Welt beweisen. Als die Weisen, als die, die das Licht sind. Weil wir haben die Salbung von oben. Und es ist voll eingeschenkt. Es ist nicht nur ein Teil, nein, es ist die Fülle. Deshalb ist Psalm 23 eine Darstellung eines komplett wiederhergestellten Menschen. Es ist keines Menschen, der unterwegs ist zur Wiederherstellung. Nein, er hat das schon erfahren und jetzt geht er durch diesen Prozess der Verkündigung. Und da wird er angefeindet. Aber was kann ihm schaden? Wer wird ein Argument gegen ihn haben? Weil er hat ja die Salbung von oben. Er hat die Weisheit Gottes. Er hat vom Heiligen Geist gelernt. Er kennt das Gesetz. Er kennt den Menschen. Er kennt die Not. Er weiß, worum es geht. Und er kann das der ganzen Welt verkündigen, wenn er gerufen ist. Und er endet: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist das auf Erden. Trotz der Schwierigkeiten weiß ich, dass ich als sein Kind Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So, was ist das Haus des Herrn? Gott macht mich zu seinem Kind. Ich bin sein Kind. Wenn ich sein Kind bin, dann bin ich dort zu Hause, wo Gott zu Hause ist. Als sein Kind bin ich in seinem Haus für alle Ewigkeit zu Hause. Was für eine Gnade. Was für ein Psalm. Was für eine Tiefe. Mögen wir hier nicht beenden, das Studium, obwohl ich hier zum Schluss komme. Mögen wir alle weiterdenken und uns auf das Studium dieses Quartals vorbereiten. Wir wissen nicht, ob es nicht das Letzte ist, bevor wir den Dienst beginnen, bevor dieser Psalm für uns komplett in Erfüllung geht. Wir wollen ihn lieben und wir wollen ihn vorbereiten, wollen vorbereitet sein, wann auch immer er uns fertig hat, wann auch immer wir nur noch von ihm leben. Wenn er uns ruft, wollen wir das Werk tun. Und dann am Ende wissen, wir sind zu Hause angekommen. Denn dort, wo mein Vater sein Zuhause hat, dort habe ich es auch, wenn ich sein Kind bin. Mögen wir diesem Zuhause in diesem Quartal näher kommen und uns freuen, dass das Elend auf dieser Welt bald zu Ende sein wird. Amen.